Schloss mit Lustig.
Hallo und herzlich willkommen zu Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL, mit dem wir dir das WDL-Feeling nach Hause bringen wollen, mit dem wir dich aber auch da, wo du bist, ermutigen und inspirieren möchten. Ha! Und neben mir ist der einzig wahre Kim Vorwerk. Woohoo! Kim, so schön, dass du da bist. Richtig, richtig geil.
Oh yes.
Du bist der heutige Gast im Podcast. Wir haben nämlich eine neue Folge SML und sitzen hier in der Casa Klepper.
In der Casa Klepper, wo auch sonst.
Aber in einem anderen Setting jetzt mal.
Ja.
Vor der schönen Akustikwand, die Pflanzen. Ja. Die habe ich übrigens, Kim, extra noch abgestaubt. Also nicht extra für den Podcast, aber meinst du, das ist so, man ist angekommen im Spießerleben, wenn man seine Pflanzen abstaubt?
Finde ich schon. Ich würde es nicht machen. Aber
würdest du wirklich nicht machen?
Nein,
aber es hat
das sieht
so
keiner.
Natürlich sieht man die. Guck mal, wie die jetzt glänzen. Lieber Hörer, wenn du es hörst, meine Pflanzen
aber
die glänzen hörbar förmlich.
Was mich tatsächlich inspiriert hat, sind diese Akustik-Holzpaneele, weil die, hast du schon gesehen, haben wir jetzt auch über unserem Bett hängen.
Das stimmt.
Weil das einfach sehr stylisch ist.
Mag ich auch.
Baumarkt oder Bauhaus ist es, glaube ich, regelt.
Ja, Bauhaus regelt. Mhm. Geil, ey Kim, so cool, dass du da bist. Wir sind schon mitten eingestiegen. Das Coole ist, du bist nicht nur jetzt mein Podcast-Gast, sondern du bist auch ein Freund von meinem Mann und mir. Und das ist so geil, ich lieb, wenn ich das einfach verknüpfen kann.
Yes.
Und mit meinen Freunden hier gemeinsam Podcast gestalten darf. Und das ist richtig schön. Ich will dich ein bisschen vorstellen.
Come on.
Du bist Kim Vorwerk.
Das ist richtig.
Du hast geheiratet.
Das ist richtig.
Jetzt im Februar.
Das ist richtig.
Es war eine Wahnsinnsfete.
Mhm.
Ein Highlight von deiner Hochzeit, und das finde ich ist auch ein bisschen, wofür deine Frau Hannah und du, wofür ihr steht, ist, dass ihr aus egal was für Situationen das Beste macht. Und ihr habt in der Stadt, in der Kirche gefeiert, wo es nicht viele Parkplätze gab. Und da könnte man ja sagen, boah, scheiße, Mann, wie machen wir das? Und die Leute sind voll genervt und bla bla bla. Nee, ihr habt einfach gesagt, ihr parkt alle auf dem Großparkplatz, kommt zur Hochzeit und nach der Hochzeit machen wir den größten Rave, die gesamte Hochzeitsgesellschaft, an einem random Samstagnachmittag im Februar in München mit einer Riesenanlage, die wir quasi auf Rollen geschoben haben durch die Stadt bis zur U-Bahn-Station. Und dann haben wir einen Riesen-Rave gemacht zur U-Bahn-Station von der Kirche, die ganze Hochzeitsgesellschaft plus in der U-Bahn. Ich weiß noch, als wir alle angefangen haben zu springen, ist die U-Bahn wirklich gewippt und das war creepy.
Das war kurz nach dem Moment, wo alle so, oh shit, das war jetzt noch ein bisschen ruhiger machen.
Und dann war das Geilste aus einer Situation gemacht. Das war richtig, richtig cool.
Das stimmt. Das hat richtig Bock gemacht. Das werden wir noch nicht vergessen. Das war einfach.
Das wird auch München nicht vergessen. Das wird auch die SMV nicht vergessen.
Ja.
Weil das war heftig geil.
SMV heißt das so? Heißt das nicht
jetzt
MVG? Münchner Verkehrsgesellschaft oder so?
Was ist dann der SMV?
Schülermitvertretung, das kenne ich aus der Schule.
Nee, aber das, ehrlich, aber das steht doch auf, ist ja auch egal, das steht
SMV.
Doch auf den Bahn steht SMV, da musst du jetzt mal drauf achten.
SMV, echt?
Ja, ich glaube schon.
Steht über der MVG.
Stadt München Verkehr. Ja, okay, das prüfen wir. Und das finde ich richtig geil, also du bist frisch verheiratet mit der lieben Hanna, ihr wohnt in München. Du bist zuerst hergezogen,
da
hatte eine Fernbeziehung eine Zeit lang. Kommst ursprünglich, warst du in Passau vorher?
Hab da studiert, genau.
Hast du da studiert? Was hast du da studiert, lieber Kim?
Journalistik und strategische Kommunikation.
Wow. Kann man dazu sagen, ist es irgendwas mit Medien? Ist es schon irgendwas mit Medien?
Ist schon ein bisschen verletzend, aber ja. Ich finde, es ist schon mehr. Also, wir hatten einen anderen Studiengang, der hieß Medien und Kommunikation.
Das und das ist dann irgendwas,
das ist
mit,
irgendwas
Medien.
Mit Medien. Das unser Studiengang war so mehr auf Journalismus
Reden
und PR.
Und Medien.
Ja, Reden und Medien.
Oder Schreiben und
Schreiben und Medien.
Schreiben und Medien.
Mhm.
Geil. Und wo kommst du ursprünglich her, lieber Kim?
Aus Ingolstadt.
Aus Ingolstadt. Das heißt, alles hier so ein bisschen im Eckchen, im schönen Bayern.
Ja, voll. Ich liebe Bayern.
Was liebst du an Bayern?
Ich liebe die Berge. Ich liebe das auch so an München. Fährst eine Stunde und bist in den Bergen. Und
ja,
das ist einfach geil. Setz dich in den Zug und dann bist du einfach sofort da und kannst richtig geil wandern gehen. Das finde ich einfach geil. Und einfach allgemein die Natur, die ganzen Wälder. Ich finde, Bayern ist schon ein schönes Fleckchen Erde.
Das ist richtig geil. Wir waren jetzt, mein Mann und ich, am Sonntag waren wir wandern. Auch eben mal so mal random nochmal kurz an Tegernsee gefahren und waren da wandern, also so eine Stunde den Berg hochgelaufen. Jedenfalls haben wir da einen Specht beobachtet. Dann eine richtig kleine Naturerkunder und haben dann sogar
einen Specht beobachtet.
Wir haben einen Specht beobachtet und ich fand das so cool.
Schön.
Ja, das war richtig krass. Das war voll das Naturerlebnis für mich als Münchner Stadtkind. Der hat dann so richtig so, weißt du, wenn der so ans Holz pocht.
Melly Klepper hat einen Specht beobachtet.
Das hat mich beeindruckt. Das hat mich wirklich fasziniert. Und dann mussten wir wirklich, ja. Man muss dann anhalten und wir haben eine Weile beobachtet einfach.
Das ist schön. Das ist ja einfach
so viel zur bayerischen
Aufmerksamkeit,
Natur.
Einfach sein. Das finde ich gut.
Es war wie so eine Selbstfindungsübung quasi, der Specht und ich. Und es war ein Buntspecht. Und das wusste ich, bevor ich gegoogelt habe.
Das hätte ich nicht gewusst.
Ja, siehst du mal. Und okay, ja, also du liebst auch die bayerische Natur, ich scheinbar nicht die Spechte, so wie ich, aber gut.
Ich finde die klasse.
Ja, du hast noch keinen Specht beobachtet. Und jetzt arbeitest du hier in München, also ja. Du bist für die Arbeit hergezogen. Nimm es mal mit rein, was machst du gerade?
Ich arbeite gerade Vollzeit im ICF München und bin dazu 50% angestellt und leite dann den Filmbereich. Und die anderen 50%, das ist jetzt relativ neu, bin ich mit meiner Frau Hanna dabei in die Leitung der Youth, beziehungsweise noch konkreter der Altersgruppe 13- bis 16-Jährigen von uns reinzuwachsen. Und witzigerweise die Franzi, die war auch schon die eine oder andere Folge hier. Mhm. Ich glaube, vor 2, 3 Folgen oder sowas war sie da. Mit der Franzi machen wir das zusammen.
So cool, ja, richtig voll geil. Das heißt, ihr steigt in die Youth mit ein. Mhm. Und es ist ja schon noch spannend. Die Franzi hat mir mal erzählt, dass sie einmal gepredigt hat in ihrer Youth und die erste Reihe hat Netflix geguckt parallel.
Seitdem sammeln wir die Handys ein.
Ja, ehrlich?
Ja, wir machen das tatsächlich auf freiwilliger Basis. Also wir zwingen die nicht oder so, aber es hilft einfach, den Teens sich zu konzentrieren. Und deswegen sagen wir, hey, wenn ihr euch jetzt konzentrieren wollt, dann dürft ihr eure Handys in diese Box legen, könnt ihr nachher wieder abholen. Also kein Zwang, aber es hilft tatsächlich voll, weil die können schon aufpassen, ist sau anstrengend, aber wenn die dann das Handy mal ablegen, dann geht das.
Das ist schon krass. Also ja. Schon geil, wild. Wir machen bei WDL ja auch ganz viel Jugendarbeit. Stimmt, und das ist echt, echt cool. Weil ich finde, es prägt so krass, es macht so krassen Unterschied. Voll. Aber die Synapsen sind bei manchen Jugendlichen auch gerade so irgendwie im Umschwung, was zu lustigen Situationen auch führt.
Ja, das stimmt. Ich habe letztens ein Gespräch mit einer Jugendleiterin gehabt und die hat gesagt, sie hat auch so jegliches Cringe-Gefühl verloren im Umgang mit Jugendlichen, weil Jugendliche sind sich ja oft selber einfach sehr unsicher. Mhm. Und das heißt, wenn du mit denen redest, kommt einfach, wie war deine Woche? Gut. Was war gut? Schule. Was war nicht gut? Schule. So, und mehr kommt dann nicht. Und das heißt, du bist so oft, das ist so unangenehm, du bist so oft in so awkward Situationen, wo du einfach deinen Monolog hältst, weil vom Jugendlichen irgendwie kommt nichts. Du stellst Fragen, ja, war gut. Warum? Ja, war einfach so. Und dann erwische ich mich selber dabei, wie ich einfach rede. Weil irgendwie sonst schweigen wir uns halt an. Aber wenn ich dann erzähle ich einfach von meiner Woche zum Beispiel.
Cool, und dass du nicht gefragt hast, aber ich erzähle dir trotzdem von meiner Woche.
Und ich überbrücke aber so die Weirdness dann.
Krass. Ja, das ist schon, ist schon spannend und gleichzeitig haben die manchmal auch wirklich, also fragst du dich manchmal auf so Jugendfreizeiten, was sie sich bei manchen Sachen gedacht oder auch nicht gedacht haben.
Ja, aber da vergisst man, finde ich, so schnell, dass man selber auch mal jung war.
Ja.
Und selber auch mal so, die haben einfach Scheiße im Kopf und das ist auch witzig.
Ich vergesse natürlich nicht, weil ich weiß noch, so mit 14 habe ich eigentlich gedacht, für was muss ich noch erwachsen werden, weil ich weiß jetzt schon alles. Also so, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das Leben jetzt auch durchgespielt und Erwachsene checken es halt nicht so ganz. Aber ich finde,
was ist so eine
ja, aber einfach,
die so einfach.
Ja, so ein bisschen rebellisch und klug, allwissend eigentlich auch. Und ich muss sagen, trotzdem finde ich, aber jeder Jugendliche sollte einen Orden verdienen, wenn er es schafft, durch die Teenie-Zeit zu kommen. Weil ich finde, da ist so viel mit diesem, du bist selber so unsicher, dir ist alles peinlich. Ich weiß auch, mir war alles peinlich und unangenehm. Das Gefühl, so beschämt zu werden oder Scham, das war so das Schlimmste. Und dann bist du einfach in diesem Setting, wo so auf Druck dazugehören und so. Also ich finde, man sollte jedem Jugendlichen, sobald die so 18, 19 sind, so einen Orden und sagen, you did it.
Das ist so eine krasse Phase, wirklich.
Oder?
Und dann aber auch so schön zu sehen, wir haben solche Raketen bei uns in der Youth von Jungs und Mädels, die mit 13, 14, 15, 16, die so krass on fire für Jesus sind und so in ihrer Schule, ist ja auch ein krasser Ort, wo krass Mobbing ist, wo die einfach, eine ist bei uns so unfassbar beliebt, ein Mädel, und so sozial kompetent, richtig cool, die predigt regelmäßig bei sich in der Kirche im ICF Kids und so, im Kids-Bereich, und die sagt, die wird aber in der Schule nur gemobbt, die hat keine Freunde. Weil sie einfach für ihren Glauben einsteht, weil sie irgendwie bei den Werten nicht mitgeht, weil sie halt nicht mitlästert oder so. Und das finde ich so krass, dann auch da wieder erst recht den Orden zu sagen, hey, ihr werdet gemobbt für euren Glauben, aber ihr haltet den trotzdem hoch. Das finde ich schon krass beeindruckend. Und ich habe es mich tatsächlich damals nicht getraut so richtig. Ich war ein kleiner Schisser in der Schule.
Ja, das ist krass, ne? Aber ich verstehe es auch, weil es einfach so viel Druck und so viel wenn man dann anders ist, dann ist man gleich weird und komisch. Und das dann auszuhalten,
ja, voll.
Schon
voll.
Krass. Aber umso geiler, wenn man sich's traut und wenn man da irgendwie straight ist mit seinen Werten. Was ich auch krass finde, ist, ich hatte mal ein Mädel auf einer Freizeit, die wurde gemobbt, weil sie zu schön war. Das war so krass, oder? Da dachte ich, wie krass ist diese Teenie-Zeit oder wie krass sind einfach auch Menschen. Weil die, deswegen, ihre Freundinnen und so wollten die nicht mitnehmen, wenn die irgendwie shoppen gegangen sind oder irgendwas, weil die gesagt haben, du wirst angesprochen, du bist zu schön. Dann wurde die gemobbt, weil die zu schön war. Und was machst du dann? Also
sorry.
Das ist doch so krass, oder? Ja. Deswegen dachte ich einfach, man muss so lernen, mit sich selber zufrieden zu sein, weil irgendwie egal, wie man aussieht, wie man ist.
Du findest immer irgendwas. Sei es jetzt der Nachname, sei es die komische Nase oder irgendwas. Du findest immer irgendwas und so da wird krass, dann drauf angehackt.
Ja, aber we did it, Kim. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt junge Erwachsene.
Und sind jetzt selber in, beziehungsweise ich auf jeden Fall, in Jugendarbeit drin. Bei dir ist ja ein bisschen älter, die Leute.
Ja.
Aber
lohnt sich aber. Und das fällt mir nämlich auch noch gerade dazu ein, warum ich es so geil finde. Ich weiß nicht, ob du die genaue Statistik kennst, aber wenn sich Jugendliche oder Junge nicht bis zu, ich weiß nicht, welches Alter ist, aber wenn du dich quasi in der Teenie-Zeit nicht für Jesus entscheidest, dann wird es danach viel, viel, viel schwerer.
Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, weil ich die Statistik auch nicht genau kenne. Aber ich meine,
wir haben sie beide gehört.
Ich meine, ich habe im Kopf, dass es die Wahrscheinlichkeit bis zu 80% ist, dass wenn man sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, dass das vor dem 18. Lebensjahr passiert und danach die Wahrscheinlichkeit halt drastisch sinkt.
Ja, das ist schon krass.
Das ist crazy.
Whatever the numbers, ob es jetzt 80 sind oder nicht, aber es zeigt einfach, es lohnt sich so in Jugendarbeit reinzugehen. Und du bist da jetzt drin mit deiner Frau und das ist richtig, richtig krass. Ja. Jetzt kommst du ja ursprünglich aus Ingolstadt und Passau, du hast studiert, Journalismus. Jetzt bist du in Kirche gelandet.
Mhm.
Wie kam es für dich, dass du jetzt Vollzeit in Kirche bist?
Auch eine verrückte Story, weil eigentlich wollte ich das nie. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt,
startet nicht jede Story so.
Nee, ich bin aufgewachsen schon in einem christlichen Elternhaus und das heißt, ich bin auch mit Kirche irgendwie groß geworden und mit Gemeindebesuchen am Sonntag und so. Aber für mich war irgendwie von vornherein klar, irgendwie komme ich auch aus einem recht leistungsstarken Elternhaus und deswegen mein Bruder, mein Vater, war für mich auch so klar, okay, ich will auch Karriere machen und ich hatte dann auch eine funny Story, die uns verbindet. Ich wollte immer ins Fernsehen, deswegen habe ich auch den Studiengang gewählt und wollte dann halt über Praktika bei ProSieben oder so, wollte ich dann ins Fernsehen reinkommen. Ich hatte immer den Traum, das zu machen, was Joko und Klaas machen. Fand ich einfach überragend, weil die werden einfach dafür bezahlt, dass sie irgendwelche Länder fahren, irgendwelche Sachen ausprobieren und dann irgendwelche Spiele im Studio gegeneinander spielen. Da gehört natürlich viel mehr dazu, aber so von dem, was man wahrnimmt, denke ich mir, wenn ich dafür bezahlt werde, finde ich geil und ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Aber das, was uns beide verbindet, ist Kika,
liebe Melli. Kika, ja.
Und zwar, wir haben uns ja witzigerweise beide auf eine Stelle bei Kika beworben als Kika-Moderator.
Kika-Live-Moderator.
Als Kika-Live-Moderator.
So geil, oder? Das ist ja eigentlich immer noch irgendwo mein Traumjob, Kika-Live-Moderatorin zu werden. Ja.
Ich glaube, du bist mittlerweile ein bisschen zu alt dafür, Melli.
Ja, aber das... Ja, ich glaube, deswegen bin ich auch nicht genommen worden. Das ist bestimmt der einzige Grund. Mein Alter, weil es wurde eine 21-Jährige auf die Stelle, auf die ich mir beworben habe. Ich bin jetzt 31, wurde eine 21-Jährige genommen.
Ja.
Und die es vorher gemacht hat, die war 21 bis, jetzt von ihrem 21. Lebensjahr bis 31 gemacht. Die ist quasi mit 31 raus. Aber was soll ich sagen? Ich glaube aber, jetzt zum Beispiel für Wissen macht A, wurde ein bekannter Podcaster genommen und gefragt, ob der das macht. Mhm. Und da vielleicht war das Alter ja jetzt was. Egal. Das heißt, vielleicht ist es auch irgendwie mit SML einfach ein Start von einer ganz großen Karriere.
Ich drück dir die Daumen.
Aber für mich müsste es halt immer verbunden bleiben mit WDL. Und das war ja, fand ich an der Stelle so interessant, dass es ja schon so, man musste nicht fix. Also ich hatte das Gefühl, die hatten da wie so Drehtage und dazwischen kannst du irgendwie machen, was du willst. Das heißt, es hätte für mich verbunden bleiben. Sollen. So, aber anyway, das verbindet uns.
Der
Wunsch beim Kika zu landen.
Genau, der Wunsch bei Kika zu landen.
Geil.
Für mich war das so klar, ich will ins Fernsehen, ich will irgendwas Moderatives machen, irgendwie vor der Kamera oder sowas. Und dann irgendwann habe ich angefangen, so viel selber Videos zu machen und dann dachte ich so, okay, vielleicht komme ich nicht direkt vor die Kamera, sondern mache viel mehr im Bereich Content Creation, habe mich dann bei Puma beworben und hatte auch sogar eine richtig krasse Connection, weil ich zur damaligen Zeit ein Praktikum gemacht habe bei einem Fußballverein und Puma war der Hauptsponsor vom Fußballverein und dann hat mich der Geschäftsführer vom Fußballverein direkt mit den Obersten da von Puma connected und so und trotzdem haben die mich nicht genommen, die Säcke. das heißt, in der Phase, wo meine Bachelorarbeit...
Jetzt nur noch Adidas.
in der Phase, wo meine Bachelorarbeit vorbei war, habe ich mich wirklich bei ProSieben beworben, bei Puma, bei Red Bull, alles zum Thema Content Creation, irgendwie vor der Kamera, teilweise hinter der Kamera und so. Es hat alles nicht funktioniert und ich dachte mir so, was soll die Scheiße? Ich will unbedingt Karriere machen, ich will irgendwas mit Content Creation machen, aber es klappt nichts. Und zu dem Zeitpunkt habe ich witzigerweise die Hanna auch kennengelernt und das war spannend, weil meine Frau, die studiert Theologie und das heißt, für sie war so klar, also wenn du Theologie studierst, dann gibt es jetzt nicht so viel Auswahlmöglichkeiten, was du danach machst. Und das heißt, für sie war klar, sie will in den vollzeitlichen Dienst. Für mich war es klar, ich will nicht in den vollzeitlichen Dienst. Und dann war es richtig krass, weil sie gesagt hat, hey Kim, ich habe trotzdem ein Go für dein Herz, weil ich sehe, dass wenn Gott dich ruft, dass du dann gehen würdest, weil dein Herz ihm einfach gegenüber offen ist. Und ich glaube, ein oder zwei Wochen später war es so, dass ich dann vom ICF München, der Location-Pastor vom ICF München hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, hey Kim, wie schaut's aus, was machst du eigentlich gerade, hast du mal Lust zu telefonieren? Und dann kam das zustande, dass sie mir ein Jobangebot gemacht haben, hier in München den Filmbereich zu leiten. Und so bin ich dann in München im vollzeitlichen Dienst gelandet. Und das war echt krass, weil in dem Moment, wo er mich angeschrieben hat, ich hatte direkt am ganzen Körper Gänsehaut und ich wusste direkt in dem Moment, Kim, das ist jetzt
ehrlich?
Das, was du machen wirst.
Boah, wie heftig aber, oder? Also krasses, das ist von einer, ein bisschen eine kleine eigene Bekehrungsstory für den vollzeitlichen Dienst. Und vollzeitlicher Dienst, muss ich kurz einen Disclaimer machen, ist ja ein spannender Begriff, weil
ja, das stimmt.
Wir beide sind jetzt quasi in christlichen Werken Vollzeit unterwegs, aber jeder hat einen vollzeitlichen Dienst. Da habe ich mit meinem Mann schon viel diskutiert, weil ihn das immer so nervt, wenn ich das so sage. Voll. Und er sagt, hey, ich arbeite im Krankenhaus, ich bin auch im vollzeitlichen Dienst für Jesus unterwegs. Und deswegen, wenn du das gerade hörst und denkst, oh, ich bin offended, weil die sagen vollzeitlicher Dienst, aber vollzeitlicher Dienst, wir sind alle berufen, Könige und Priester zu sein, da wo wir sind. Das heißt, jeder ist das. Aber was wir damit meinen oder auch was du damit meinst, ist dieses Vollzeit in einem christlichen Werk oder jetzt in der Kirche unterwegs zu sein. Super. Das heißt, dann eine kleine Bekehrungsstory von dir, von eigentlich will ich das nicht, eigentlich will ich Karriere machen und da ja auch mit Jesus wirken unterwegs zu sein und jetzt tatsächlich in der Kirche angedockt zu sein.
Ja und das kostet mich schon auch was. Also Thema Gehalt ist jetzt kein Geheimnis, dass du in der Kirche oder in einem sozialen Werk, wie auch WDL, vielleicht nicht so viel verdienst, wie als wenn ich jetzt bei Puma irgendwie Karriere machen würde oder auch vom, ich sag mal, weltlichen Ansehen oder sowas, wirst du nie dahin kommen. Aber auch da merke ich ja so, stimmt, im Recht Gottes gelten halt andere Prinzipien und das darf einfach sterben. Das heißt nicht, dass es jetzt für jeden gilt oder sowas, das meine ich auch gar nicht damit, sondern für mich war es so, okay, ich treffe bewusst diese Entscheidung, in die Kirche zu gehen und verzichte damit auf Gehalt und verzichte damit auch auf irgendein gewisses Ansehen oder sowas. Und das ist aber auch cool, weil ich weiß, dass es am Ende des Tages nicht darauf ankommt.
Und das Spannende ist ja, auch bei euch beiden, ihr plant das ja beide, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und merkst du manchmal, dass es auch was mit dir macht, weil daran muss ich irgendwie gerade denken, dass dir so klischeemäßig der Mann ja derjenige ist, der dann versorgt und das große Gehalt hat. Hast du gemerkt, da musst du auch irgendwo Ego sterben, zu wissen, wir werden vielleicht immer, potenziell könnten wir knapper bei Kasse sein, weil wir halt beide in Kirche arbeiten und ich nicht als Mann klassisch jetzt im Unternehmen unterwegs bin und das Geld heimbringe und meine Frau kann dann machen. So.
Ja, das Spannende ist ja, dass meine Frau studiert ja an der Uni-Theologie, das heißt, die würde, wenn die Pfarrerin als Pfarrerin arbeiten würde, die verdienen ja richtig gutes Geld. Das heißt, die würde richtig gut verdienen und ich würde halt, das ist jetzt kein Scheißlohn oder sowas, aber halt
nicht so.
Vergleichs mit sozialen Jobs.
Ja.
Soziale Arbeit irgendwie in die Richtung. Aber ich denke mir auch ein bisschen, was ist das für ein Mindset, wenn ich sage, ich gehe Vollgas in die Kirche rein, arbeite Vollgas bei WDL oder sowas, bei einem Werk, wo es mir so am Anliegen ist, dass Menschen irgendwie eine Beziehung mit Jesus haben, Jesus ähnlicher werden und setze mich da mit meiner ganzen Zeit, setze ich mich für ein und kratze aber dann die ganze Zeit so irgendwie rum und denke mir, oh krass, irgendwie werden wir wenig versorgt. Und das war für uns, vor allen Dingen am Anfang oder für mich so ein krasser Stretch, zu glauben, Gott versorgt. Und Gott schenkt dann über natürlich wirklich auch Sachen. Das war so krass, ich habe eine Steuerrückzahlung bekommen von letztem Jahr, in der Höhe von 1.700 Euro und ich denke mir so, what the heck? und na klar habe ich es irgendwie vielleicht davor irgendwie anders angegeben oder sowas, dass es jetzt zustande gekommen ist, aber einfach so finanzielle Sachen, wo Gott mich einfach versorgt. Anderes Beispiel ist, wir haben so eine Spendenkampagne, wo wir in der Kirche, wo wir so einmal im Jahr sagen, okay, über das, was wir geben, wollen wir uns mal ausstrecken und fragen, hey Gott, was legst du uns vielleicht aufs Herz? Und dann habe ich eine größere Summe gespendet in dem Wissen, okay, es wird jetzt erstmal ein bisschen tight und habe mich dann ein bisschen geärgert, dachte mir, scheiße, war das jetzt dumm von mir. Aber habe es trotzdem mit einer Freude gemacht. Zwei Wochen später bekomme ich ein Angebot, weil ich arbeite nebenbei als noch selbstständig ein bisschen als Foto- und Videograf, dass ich, wo ich einen Job bekommen habe, auf einer Messe zu fotografieren oder so, wo ich in einer sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr gutes Geld verdient habe. Und zusätzlich wieder 6 Tage später habe ich dann auch eine Stromrückzahlung bekommen, wo ich irgendwie auf einmal 600 Euro dann wieder auf meinem Konto hatte, wo ich mir denke, boah, krass, ich gehe einen Schritt im Glauben, ich gehe aufs Wasser, ja, und
so cool,
sehe aber, wie Gott sich so dazustellt.
Und das ist aber so krass, weil,
Thema Versorgung.
Ja, weil in Malachi steht ja auch, hey, das ist die einzige Stelle, wo Gott sagt, fordert mich heraus. Also so die einzige Stelle, okay, wo es da um Geld geht, wo Gott sagt, hey, fordert mich heraus, ob ich es nicht gut mit euch meine. Also ob ich nicht bereit bin, so den Himmel aufzumachen und euch dazu segnen, wenn ihr sagt, hey, und eigentlich gehört ja nichts uns, kein voll. Geld gehört uns, wir verwalten es nur irgendwie. Und das finde ich ein geiles Mindset. Und auch cool, da auch die Angst und die Sorge davor zu nehmen, wenn man sagt, man begibt sich Vollzeit in einen Job, in einem christlichen Werk oder in einer Kirche oder so, zu sagen, ja, ey, und dann gehe ich auch den Vertrauensschritt zu sagen, ja, Jesus versorgt mich. Und ja, das finde ich so, so cool.
Voll.
Und jetzt sind wir schon eingestiegen so in unser Thema für heute, Kim, so das Thema Kirche. Und die Kirche verbindet uns ja beide, also WDL ist eine Para-Church-Organisation, so nennt man das. Also wir sind eine Organisation, die nie eine Kirche wird, aber Kirchen unterstützen möchte. Und du arbeitest für Kirche. Mhm. Wir beide lieben Kirche, wir beide feiern Kirche. Aber für was braucht es eigentlich Kirche? Also was ist Kirche eigentlich? Fangen wir doch mal da an, weil man könnte ja auch sagen, Jesus sagt ja, wo 2 oder 3 zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ja schon irgendwo Kirche, oder
voll,
nicht? Also was ist Kirche?
Voll. Ich finde, dass Kirche kein Gebäude ist, sondern es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen mit dem Wunsch, Jesus zu begegnen.
Mhm.
Ich war zum Beispiel vor 2 Wochen oder so, war ich mit ein paar Jungs aus der Kirche, war ich samstags Fußball spielen.
Mhm.
Und wir haben davor gebetet und hatten einfach eine geile Zeit und hatten Gemeinschaft und haben uns angefeuert, haben uns ermutigt, hatten Spaß, haben es genossen, dass wir uns bewegen können. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das auch Kirche ist, weil wir einfach zusammenkommen, mhm, und weil wir Jesus im Zentrum haben. Und ich glaube, dass du dazu kein Gebäude brauchst.
Geil.
Was denkst du darüber, Melli?
Würde ich auch unterstützen, aber dann frage ich mich, für was braucht es dann diesen Ort sonntags? Also was ist dann dieser klassische Sonntagsort, wo wir uns treffen?
Mhm.
Braucht es ihn dann?
Ich glaube, der kann auch unterschiedlich aussehen. Also Kirche sonntags ist ja nicht gleich Kirche sonntags, deswegen gibt es ja auch verschiedene Denominationen beziehungsweise auch unterschiedliche Kirchenstils, sage ich mal, weil es, keine Ahnung, ich brauche was anderes als jetzt der 70-jährige Rüdiger, der aber auch die Kirche liebt. Und für mich ist es so, dass sonntags einfach so eine Kraft entsteht, wo mehrere Gläubige zusammenkommen, wo wir Gottesdienst feiern, wo wir alle sagen, wir gehen hier nicht hin, weil wir hobbylos sind oder sowas, sondern weil wir unserem Gott begegnen wollen. Und wenn dein Hunger von 20 Leuten, 70 Leuten, 700 Leuten, 7000 Leuten oder sowas an einem Sonntag da ist, die alle sagen, wir wollen gemeinsam diesem Gott heute begegnen, glaube ich, dass da einfach eine krasse Kraft drin liegt und dass Gott das selber liebt. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum er sich dann zurückhalten sollte, sondern ich glaube, er liebt es, bei sowas gegenwärtig zu sein. Und für mich persönlich ist es dann so, dass ich dann auch krass im Glauben gestärkt werde, dass ich ermutigt werde, weil ich einfach durch die Predigt oder durch die Worship-Seiten merke, boah, Jesus, du bist da und ich kann das, was in der Woche war, kann ich hinter mir lassen, kann da voll sein und bin wieder ein Stück weit immer wieder so ein Restart, Refresher für die Woche.
Richtig cool. Was würdest du denn jetzt sagen, also ich finde ja, nach Corona ist ja so eine spannende Beobachtung, dass viele Leute, weil halt viel dann online war und so, diesen Sonntag, und das habe ich auch bei mir gemerkt, dass ich jetzt, vorher war es so ganz klar, Sonntag ist Church Day, ich gehe dann in die Kirche und jetzt ist es mehr so ein, ja, ich könnte jetzt in die Berge fahren, ich kann es mir dann online noch angucken und bla. Also so nicht mehr dieses ganz klare, also das beobachte ich bei mir, aber das beobachte ich auch bei Menschen um mich herum, nicht mehr dieses ganz klare, Sonntag geht es auf jeden Fall in die Kirche.
Mhm.
Würdest du sagen, ist das trotzdem was wir priorisieren sollten, den Sonntag an einem Ort mit anderen Gläubigen zu verbringen?
Voll gute Frage. Ich glaube jetzt spontan, dass es schon auch was kulturell bedingt das ist, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, die Arbeitswelt verändert sich ja auch voll, dass die Leute viel weniger ins Büro fahren, sondern viel mehr von zu Hause aus arbeiten und das allgemein viel, viel fluider ist. Ich glaube, es hat immer eine andere Kraft, oder das erlebe ich auch in der Kirche, wenn man wirklich vor Ort hinkommt, weil dann machst du dich auf den Weg und irgendwie kommt dadurch, finde ich, automatisch so eine Erwartungshaltung, ich ziehe mich an jetzt dafür, ich steige ins Auto, aufs Fahrrad, in die U-Bahn oder was auch immer und ich fahre da jetzt hin, weil es mir wichtig ist, dementsprechend gebe ich dem Ganzen eine andere Bedeutung zu, als wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue es nebenbei am Frühstückstisch oder sowas, auch will ich gar nicht schlecht reden, sondern es auch, es darf es voll auch brauchen, aber ich glaube, es liegt voll die Kraft da drin, das vor Ort zu haben, eben auch, weil du vor Ort, wie ich gerade schon gesagt habe, diese, je nachdem wie groß die Kirche ist, 20 andere Gläubige, 100 andere Gläubige, 700 andere Gläubige hast, die auch aus dem gleichen Grund da sind und sagen, geil, lass uns zusammen Gott begegnen. Und ich glaube, das hast du zu Hause nicht unbedingt, dieses Feeling.
Und es verleitet halt wirklich ganz praktisch auch einfach dazu, so viel parallel zu machen. Also so dann doch irgendwie noch die Spülmaschine auszuräumen und ja, dann wirst du mit der Aufmerksamkeit nicht so voll da sein, wie jetzt vor Ort. Und ich glaube, was ich auch so merke, wenn ich mal keine Lust habe, mich doch hinschleppe, in Anführungszeichen, und dann vor Ort bin, denke ich so, boah, wie gut, dass ich jetzt da war oder bin. Weil es ist so, es packt mich irgendwie anders. Oder es ist einfach, ich bin anders drin und anders da. Voll. Und das ist schon richtig cool.
Voll, finde ich auch.
Jetzt ist ja so, jetzt reden wir über Kirche und wir sind beide, das hört man ja schon so, wirklich Fans irgendwo auch.
Churchies.
und lieben das und haben da unsere Freunde auch und feiern Kirche. Jetzt gibt es aber auch genug Leute, die von Kirche wirklich verletzt sind, wo Kirche wirklich die Leute in der Kirche total verletzend waren, Leute ausgeschlossen haben, da doofe Sachen passieren. Hast du da selber sowas schon mal erlebt? Also so wirklich ein Verletztsein von Kirche?
Ja, voller Disclaimer auch, weil ich habe mit Melli kurz davor gesprochen, dass ich dazu auch eine Story habe. Das ist meine Story, die ist nicht die von jetzt irgendjemandem, der zuhört oder zuguckt, sondern so ging es mir mit dem Thema. Ich hatte 2020, wo Corona so krass gehittet hat, hatte ich heftige Panikattacken. Das hat 2019 schon angefangen, aber durch Corona wurde es dann nochmal viel krasser und hatte ich jeden Tag mehrfach einfach Panikattacken. Und ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich halt auch studiert und war aber nebenbei in der Kirche auch schon sehr engagiert und habe da mehrere Teams geleitet, war da im Kernteam und so. Das heißt, einfach ehrenamtlich viel Zeit rein investiert und hatte dann aber so krasse Panikattacken, dass es auch in einer Nacht im Krankenhaus dann geendet ist, weil ich echt dachte, bei Panikattacken ist halt die Scheiße so, du denkst wirklich, du stirbst gleich und du kippst jetzt jeden Moment um und dann war es das. Und es ist rational nicht erklärbar, aber dein ganzer Körper fühlt sich auf einmal so an.
Das ist ja körperliche Reaktion, also dein Herzschlag wird ja wirklich höher, du hast wirklich das Gefühl, du kriegst weniger Luft, deine Hände werden schwitzig. Genau, also
dir wird wirklich irgendwie schlecht oder Schwindel und so weiter und dann habe ich wirklich gedacht, okay, scheiße, jetzt ist es. Ich kenne zwar meine körperlichen Reaktionen so von den Panikattacken schon ein bisschen aus den letzten Monaten, aber das, so krass hatte ich das noch nie.
Abgefahren.
Und dann hatte ich in dieser Nacht im Krankenhaus, weiß ich noch ganz genau, war die schlimmste Nacht meines Lebens, weil ich da auch so kacke, ey, mein Handyakku war leer und ich hatte kein Ladekabel dabei. Das heißt, du liegst da, bist hellwach, weil du dich immer noch fragst, was ging eigentlich ab die letzten Stunden? Dann kommen Ärzte und sagen dir, dir geht's gut. Du hast jetzt keine irgendwie Auffälligkeiten, aber in dem Moment hast du das Gefühl, du stirbst eigentlich gleich jeden Moment. Und in der Nacht habe ich dann gesagt, okay, es muss sich was ändern. Und meine erste Reaktion war dann auch so, die Kirche ist schuld. Mein Pastor ist schuld, weil der hat mich dahin getrieben, dass ich so viel mache die ganze Zeit und dass ich deswegen so gestresst bin und dass ich deswegen dann so viele Panikattacken habe. Und meine erste Reaktion war echt, ich habe mich dann 2-3 Wochen später mit dem Pastor getroffen und habe gesagt, hey, so, das will ich nie wieder erleben. Und habe ihm dann gesagt, hey, ich gehe aus all meinen Leitungsaufgaben raus und ich komme gerne noch als Gast, weil ich die Kirche nach wie vor richtig, richtig gern mag, aber ich bin verletzt. Du hast mich, ich habe es jetzt nicht so deutlich gesagt, aber in meinem Kopf war es so wegen dir.
Du hast mich da reingetrieben.
Unter anderem wegen dir hast du mich da reingetrieben, genau. Und dann war es zu dem Zeitpunkt mega, mega wichtig, dass ich einmal auch einen sehr, sehr guten Freund hatte, mit dem ich drüber reden konnte und mit dem ich drüber gebetet habe. Und dann haben wir echt mehrere Sessions mit dem Gebet zusammen verbracht und irgendwie hatten wir beide so den Eindruck, hey, ist es das jetzt wirklich, dass du komplett rausgehst aus Kirche, dass du komplett rausgehst und einfach verletzt bist und dabei bleibst? Und haben gemerkt, nee, das fühlt sich irgendwie nicht nach dem richtigen Schritt an. Und dann habe ich gesagt, weil ich glaube halt, dass meine Probleme oder meine Verletzung, die hätte ich mitgenommen dann. Also auch wenn ich jetzt raus aus der Kirche gegangen wäre, dann wäre die Verletzung, die durch meinen Leiter entstanden ist, es ist davon ja nicht geheilt, sondern die ist nachher vor da. Und dann habe ich gesagt, okay, oder haben wir gesagt, nee, wir haben beide den Eindruck, dass ich bleiben soll. Und aber
auch in deinen Aufgaben bleiben sollst?
Genau, auch in den Aufgaben. Ach, krass, und das heißt nicht, dass es für alle so gilt oder sowas, sondern das war jetzt bei mir so. Auch in den Aufgaben drin bleiben, aber halt einfach gucken, hey, wie kann das anders laufen? Wie kann ich Sachen anders anpassen? Und ich würde behaupten, das ist jetzt eine steile Aussage, dass es bei mir auch einfach sehr, sehr viel mit Unreife zu tun hatte. Heißt, Pastor hat mich für Sachen angefragt und ich immer, ja, ich mach das, weil ich bin jung, ich will gesehen werden und ich will da Verantwortung übernehmen. Ich habe da einen Drive für, ja, ich kann das ja auch und keine Ahnung was alles. Und das aber diese Panikattacken, ist ja nicht der eine Grund, aber ein wirklich ein Resultat davon waren, dass ich aus Unreife zu allen möglichen Sachen Ja gesagt habe.
Mhm.
Und ich würde schon sagen, ja, da trägt der Pastor eine Verantwortung für, aber es ist auch einfach viel Eigenes, wo ich selber lernen muss, mich selber zu leiten, mich selber zu führen. Und ich würde auch behaupten, dass das viel mit Kirchenverletzung zu tun hat. Na klar, ich will nichts irgendwie wegreden, wo geistlicher Missbrauch passiert, wo man auch einfach dumme Sachen gesagt werden von leitenden Personen und es einfach Kacke ist. Und trotzdem sage ich, wir tragen ja immer noch auch Verantwortung für uns selber.
Mhm.
Und wenn wir verletzt sind von Kirche und dann sagen, okay, ich gehe jetzt raus aus der Kirche, ich gehe in die nächste Kirche rein, dann trage ich diese Verletzung mit, wenn ich mich von einem Leiter nicht wertgeschätzt gefühlt habe, weil er mich nicht gesehen hat in meinen Aufgaben, obwohl ich so viel mache. Und ich deswegen sage, boah, ich werde ja nie gesehen und ich habe keinen Bock mehr hier, ich gehe woanders hin. Dann dieses Bedürfnis nach gesehen werden, das nimmst du trotzdem mit.
Ja, das stimmt.
In die andere Kirche. Und das, glaube ich, halt beim Thema Kirchenverletzung war das für mich dann mega wichtig zu realisieren.
Vor allem, was würdest du aber sagen, man geht ja nicht nur zwingend in eine andere Kirche, man nimmt sich, viele ja auch komplett aus Kirche raus.
Ja, ja, ja.
Und sagen, okay, dann ist Kirche einfach nichts für mich. Oder dann habe ich so meinen Glauben, meinen Gott, aber ich muss den nicht zwingend in der Kirche ausleben. Ich kann den auch mit anderen Menschen ausleben. Was würdest du da sagen?
Ich erlebe halt Kirche als einen krassen Schleifprozess,
mhm.
weil ich da so viel mit Leuten unterwegs bin, die mich sehr ehrlich feedbacken, wenn ich einfach scheiße zu Leuten bin oder sowas. Und ich finde schon, dass es teilweise so ein Exit ist. Ich habe keine Lust mehr, geschliffen zu werden von anderen Leuten und ich gehe da raus. Und trotzdem muss man sich das angucken. Also es kann auch eine Möglichkeit sein, wenn in der Kirche einfach Scheißsachen passieren, dann zu sagen, sorry,
da bin ich nicht mehr länger Teil von.
Es geht auch nicht mehr. Aber dann einfach sich immer zu fragen, hey, bin ich gerade trotzdem für den Leib Christi? Bete ich für diese Kirche? Bete ich für meine Leiter? Das ist für mich auch mega, mega wichtig. Aber ich tue mich ein bisschen schwer, weil es gibt da keine Schwarz-Weiß-Sache. So,
ja,
irgendwie,
stimmt.
Du bist kirchenverletzt, dann darfst du nicht aus Kirche rausgehen und dann musst du jetzt in eine andere Kirche gehen oder sowas. Es gibt nicht diese Schwarz-Weiß-Sache, aber ich sage...
Und es gibt vielleicht auch mal Seasons, wo man sagen kann, ey, ich merke gerade, ich muss heilen. Und das kann ich nicht in dem gleichen Setting, in Anführungszeichen, das mich so verletzt hat. Vielleicht gehe ich mal ein halbes Jahr raus oder so, dass es sowas auch eine Option ist.
Voll, ich sage halt immer, oder was ich da mega wichtig finde, ist, hab deinen Ort, wo du ehrlich bist, wo du Leute um dich rum hast, die dich trotzdem feedbacken, mit denen du beten kannst, die dich auch mal umgangssprachlich an den Eiern packen, aber in Liebe und nie in einem Haut drauf oder sowas. Weil Kirche ist halt oft dieser Ort. Und wenn du jetzt aus Kirche rausgehen kannst und mir sagen kannst, yes, Kim, da habe ich meinen Ort, wo das passiert, sage ich, geil, Hauptsache du bleibst in Gemeinschaft, dann Hauptsache du hast diesen Ort. Aber wenn du aus Kirche rausgehst und nicht diesen Ort hast, dann sage ich, boah, dann passiert es halt super schnell, dass du dich in Isolation begibst und dass du dann einfach sagst, boah, mit den Leuten will ich nichts mehr
machen. Und so eine Bitterkeit hochkommt.
Voll.
Also was du sagst, ich sehe mehrere Punkte. Diesen Punkt zum einen zu merken, wo darf ich meine eigenen Themen hinterfragen?
Ja,
also wo bin ich eigentlich verletzt, weil ich selber nicht in der Selbstfürsorge war und ich selber quasi zu oft Ja statt auch mal Nein gesagt habe und mich da so verloren habe irgendwie auch drin. Und wie können da wirklich meine Leiter was für oder auch nicht?
Ja.
Und dann das ist so quasi in einer gesunden Kirche, wo ich selber vielleicht, wie du es ausgedrückt hast, unreif war und mit meinen eigenen Ressourcen nicht gut gehandhabt. Und dann gibt es die Settings, wo man sagen muss, boah, da ist wirklich was faul und da ist wirklich Kirche ein missbräuchliches Setting.
Ja.
Und dann zu sagen, aber auch da die Reißleine zu ziehen und zu sagen, hey, auch da gehe ich in die Selbstfürsorge und sage, hey, so goes it not, wie unser Pastor sagen würde.
So goes it not.
So goes it not.
Yeah.
Und ich begebe mich da raus und suche mir was heil ist. Und da, finde ich, muss man auch aufpassen, nicht zu pauschalisieren, zu sagen, ey, in allen Kirchen ist immer was faul. Ja, wir sind einfach Menschen, die Kirche bauen.
Ja,
und
auch
ich habe sicherlich schon als Leiterin in meiner Kirche Menschen verletzt.
Voll.
Auf jeden Fall.
Voll.
Und es tut mir auch leid, aber da auch da wünsche ich mir, dass dann Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ey, das fand ich geil. Also da ins Gespräch und nicht einfach bitter gehen.
Ja.
Aber auch da zu gucken, wo ist ein missbräuchliches Setting.
Voll.
Und sich dann da auch wirklich rauszubegeben und zu sagen, nee, das ist nicht Kirche, das ist nicht, was Gott will. Und es gibt Orte, wo das so nicht ist.
Voll. Ich finde es auch krass, den Anspruch zu haben an Menschen in der Kirche oder auch an Leiter in der Kirche. Wir haben oft so, wir vergöttern Leiter oft so und denken dann, die sind einfach perfekt und die müssen auch perfekt sein. Und wenn die mal drüber hauen oder wenn die mal auch wirklich Menschen verletzen, dann ist Weltuntergang. Und natürlich ist es schlimm, wenn durch Leiter Menschen verletzt wurden. Aber es sind auch Menschen und damit will ich, wie gesagt, nichts an geistlichem Missbrauch oder sowas wegreden. Überhaupt nicht. Auch an Verletzungen überhaupt nicht wegreden. Aber wir sind Menschen und das passiert, ich leite ja auch Teams, das passiert genauso, dass ich Leute in meinen nicht sehe, dass ich auch mal Sachen sage aus einer Genervtheit raus und es passiert und dann finde ich, zeugt es auch von Reife zu sagen und ich nehme nicht direkt die Hintertür und gehe dann raus, weil mich mein Leiter verletzt hat, sondern ich stelle mich das, was dadurch aufgerissen wurde und gehe auch mal in die Konfrontation und dann redet man über die Themen und dann ist auch gut und man ist sich irgendwie im Herzen danach noch näher, als man es davor war, weil man sich besser kennt und weil man einfach ehrlich verletzlich gesagt hat, ey, guck mal, das hat was mit mir gemacht und wollen wir darüber reden.
Und dann habe ich als Leiter noch die Möglichkeit zu sagen, scheiße Mann, das habe ich so gar nicht wahrgenommen.
Ja, eben, das kommt ja
dazu. Scheiße Mann, ich hatte voll einen Scheißtag.
Ja, voll.
Und war selber voll genervt, kam aus voll dem Streit und du hast es abbekommen und das tut mir leid, geil, dass du es ansprichst.
Voll.
Und das finde ich voll wichtig.
Ja, und ich glaube, wir verpassen dadurch auch voll was, wenn wir es nicht machen.
Ja.
Weil da ist so viel Möglichkeit zu heilen und es ist auch wieder dieser Schleifprozess, das bringt ja bei mir Themen hoch. Also wenn ich mich von meinem Leiter nicht gesehen fühle, merke ich ja, okay, vielleicht hat es was mit ihm zu tun, weil er sich nicht bei mir meldet, aber gleichzeitig, dass dann bei mir auf einmal so wirklich, ich merke, in meinem Herzen tut sich da was. Das ist ja ein Thema, was ich angucken will und wo ich mit anderen Leuten wieder drüber reden will.
Richtig.
Also krass. Kirche auch deswegen, weil es immer viele Themen hochbringt und ein sehr, sehr guter Schleifprozess ist, wo man, würde ich sagen, charakterlich reifer wird. Und es führt dich am Ende immer in Jüngerschaft, das finde ich so wichtig. Du bleibst am Ende nie stehen, sondern es führt dich immer zusammen ins Gebet oder mit anderen ins Gebet und man sucht am Ende immer Jesus. Und wenn das nicht passiert, dann sage ich auch, das ist dann schwierig.
Das stimmt. Jetzt ist ja aber so, wenn wir mal gucken, jetzt sind wir beide in einer Kirche, die ich sagen würde, die ist echt attraktiv, so, also die ist geprägt von ganz vielen jungen Leuten, aber wir haben auch irgendwie alle Generationen, das macht es so leicht, in da reinzugehen. Jetzt gibt es aber auch viele Kirchen, die einfach alt eingestaubt sind, wo viele einfach dran aufgewachsen sind, merken, ey, ich kann hier nichts verändern, beim besten Willen, was ich mache, alles muss durch eine Gemeindeversammlung abgestimmt werden, die ist bestimmt von alten Leuten, die nichts ändern wollen. Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Was würdest du sagen, also braucht Kirche, um attraktiv zu werden, also oder attraktiv zu bleiben? Also wie wird Kirche attraktiv für Menschen?
Ich liebe das in unserer Kirche, weil unsere Werte sehr, sehr in dem Sinne konservativ sind, dass wir sagen, unsere Bibel oder die Bibel ist unser Fundament und wir sind nicht fundamentalistisch oder sowas, aber nehmen die Bibel sehr ernst und sagen, jetzt darauf bauen wir unser Glaubensleben. Aber in der Art und Weise, wie wir Kirche leben, versuchen wir immer am Puls der Zeit zu sein. Und das heißt, dass wir gucken, was gibt es eigentlich gerade in der Kultur und was ist jetzt in Kirche anders oder in der Gesellschaft anders, als es vor 20 Jahren war.
Ja.
Beispiel digitale Medien, no surprise, sind heute noch komplett anders als vor 20 Jahren im Einsatz. Oder Thema Aufmerksamkeitsspanne. Heute komplett andere Nummer, wenn du guckst, wie irgendwie Reels aufgebaut sind auf Instagram, als noch vor 20 Jahren. Und so viele andere Bereiche, wo wir immer fragen, okay, was ist heute anders als vor 5 Jahren, als vor 2 Jahren, als noch vor Corona? Und wie können wir dementsprechend Kirche bauen, dass es die Leute abholt? Das heißt nicht, dass wir uns von der Kultur abfärben lassen, dass wir wie die Welt werden oder irgendwas. Aber es wäre dumm zu sagen, wir lassen das außer Acht, was gerade einfach kulturelle Phänomene in dieser Zeit sind, bleiben vollkommen an der Bibel, an den Werten der Bibel, aber gucken zum Beispiel, dass unsere Predigten, dass sie abwechslungsreich sind und dass es nicht eine Vorlesung ist, wo 45 Minuten von der Kanzel vorgelesen wird, was auch in einem anderen Setting voll sein darf, aber ist bei uns eben, wo wir sagen, wir wollen es abwechslungsreich gestalten und das sind so 1-2 Beispiele, wo ich sage, ich finde, du musst immer gucken, was ist die Kultur und dementsprechend gucken, wie kannst du deine Angebote so anpassen, dass es die Menschen in der Kultur, in der wir heute leben, einfach catcht.
Das stimmt, richtig geil. Also jetzt immer wieder sich zu hinterfragen und zu gucken, was braucht es denn. Aber jetzt kann man ja sagen, jetzt sind ja auch in der Kirche unterschiedliche Zielgruppen. Also du hast vorhin schon vom alten Rüdiger gesprochen, der wird was anderes brauchen und geil finden als jetzt deine Youth-Leute. Wie lässt sich das denn vereinen oder worauf sollte man sich da fokussieren?
Was denkst du?
Das ist so, man will sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich stelle die Frage zurück. Das ist ja Jesus-like. Ja. Jesus hat immer Rückfragen gestellt.
Ich beantworte die ganze Zeit Fragen.
Naja, ich denke, dass es sich immer lohnt. Also ich glaube, in einem geilen Setting, oder ich würde mir manchmal wünschen, dass ich, in meiner Geschichte komme ich aus einer Gemeinde, wo ich irgendwann auf Granit gebissen habe, weil sich nichts hat verändern lassen und ich habe neue Konzepte geschrieben und ich habe Sachen vorgeschlagen und es hat sich nichts verändert, eben weil. Und dann kommt ja auch ein Riesenfrust auf. Man kommt mit so viel Energie. Ich kam von WDL-Freizeiten so krass aufgeladen und so pumped und die Welt zu verändern und du merkst so, ich laufe irgendwie vor eine Wand. Und ich glaube, ich wünsche mir so, dass, oder ich hätte mir von da gewünscht, dass die Älteren sagen, wie gestalten wir Kirche von euch Jüngere, weil wir hatten unsere Zeit. Also wir hatten unsere Zeit und wir sind auch geistig so reif, dass wir wissen, woher wir unser Futter kriegen. Das heißt, was braucht ihr? Mit dem Mindset, mit der Statistik, von der wir es vorher hatten, dass ja eigentlich, wenn du dich in deinen Teenie-Jahren, wenn du da nicht Jesus kennenlernst, wird es später umso schwerer. Und dann, das würde für mich den Fokus setzen auf die Generation, und da zähle ich mich jetzt nur noch mit einer linken Arschbacke dazu, eigentlich die jetzt jünger sind als wir, zu sagen, ich habe eine gewisse Reife und ich kann Sachen für mich so übersetzen und transportieren, dass ich trotzdem was mitnehme. Und ich sitze in einem Gottesdienst und merke, boah, das poliert mir gerade den Arsch, das spricht mich gerade voll an. Aber zu sagen, lass es uns fokussieren auf die noch voll gestalten können, die noch voll was vor sich haben. Und ich glaube, da zähle selbst ich mit 31 nur noch so knapp, also schon noch dazu, aber nur noch so knapp. Und es ist nicht so, dass ich nichts mitnehme, aber ich glaube, den Fokus darauf zu setzen und dann aber Angebote zu schaffen, wie für Families, wie für wirklich Rentner, und da reinzugucken, was brauchen die für Angebote, was weißt du, also ich glaube, das wäre so mein Ding. Also zu sagen, ich fokussiere mich auf die Jüngeren, so summa summarum, aber schaffe Angebote für alle Gruppen, dass jeder sagt, ich kann mich irgendwo einbringen.
Voll. Hätte ich ähnlich geantwortet, aber auch mit der Rückfrage, was meinst du denn, wie muss Kirche aussehen? Meinst du jetzt, wie muss der Sonntag aussehen mit den Gottesdiensten und wie der Worship gestaltet ist? Meinst du, wie auch unter der Woche Kirche aussehen muss?
Kim, wann haben wir Rollen gewechselt? Also ich glaube schon.
Ich brauche es immer relativ klar. Ich brauche immer so zu große Fragen, denke ich mir so. Was willst du jetzt hören?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube schon, und das wäre ja spannend, ob du das anders siehst oder genauso siehst. Ich glaube schon, der Sonntag darf ein Fokus sein auf, ich glaube, der Sonntag darf ein Fokus sein schon auf Jüngere, aber so, dass möglichst viele Leute abgeholt werden. Ja. Und deswegen, wenn Leute sagen, oh, Sonntag brauche ich voll Hardcore Schwarzbrot und das darf mir nicht oberflächlich sein, da bin ich echt kritisch, weil ich sage, ich will, dass der Sonntag so ist, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen, die keinen Plan haben von Jesus, meine Nachbarn, dass ich so Leute mitnehmen kann und nicht daneben sitzen muss und denken muss, über welche Offenbarungskapitel reden wir, die jetzt total crazy Weltuntergang, Verschwörungssachen sind, und ich dann denke, was muss ich danach aufräumen? Also zu sagen, der Sonntag ist Fokus auf neue Leute, die einzubinden, möglichst attraktiv und niederschwellig, damit dann unter der Woche oder in Kleingruppe Angebote da sind, wo ich sagen kann, und da gehe ich jetzt in die Tiefe, und da passieren Dinge, die über den Sonntag hinausgehen.
Ja, voll.
Und das wäre so, das Ding.
Melli und Kim bauen sich ihre Kirche. Wie würde sie aussehen?
So würde sie aussehen.
Sehe ich aber voll ähnlich. Auch in dem Wissen, dass es zum Glück unterschiedliche Ausrichtungen gibt, auch von Kirchen und auch von Freikirchen, und das nicht unsere Kirche, so müssen alle anderen Kirchen sein, sondern es ist sehr gut, dass sie einfach auch unterschiedlich sind, unterschiedliche Leute abholen. Ich mag das in unserer Kirche sehr, dass wir ausgerichtet sind auf Menschen, oder dass es für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, erstmal niederschwellig auch ist und sich denken, ach cool, wir haben da eine Lobpreismusik mit einer Band, wir haben eine Predigt, die abwechslungsreich ist, die kreative Elemente enthält, die halt nicht eine Stunde geht, sondern in der Regel 35 Minuten, sodass es wirklich der Sonntag selber es ist absolut glaubensstärkend und man geht auch in die Tiefe. Also
so niederschwellig finde ich es voll oft nicht, weil ich so denke, Alter, das haut voll rein.
Das stimmt, aber so generell finde ich, wie es aufgezogen ist. Irgendwie, du kommst rein und es läuft Musik, dann sind Leute am Eingang, die dich begrüßen. Und es ist so einfach, es ist jetzt nicht weird, finde ich, sondern du kommst da hin und es ist so, ach krass, da herrscht ja voll die coole Atmosphäre. Und dann ist aber, und da gehe ich auch mit, dass ich sage, von der Ausrichtung her soll es eine Kirche sein, in der sich alle Generationen zu Hause fühlen, in der sich alle Generationen wohlfühlen. Aber es muss für mich nicht in der Ausrichtung so sein, dass sich jetzt ein 80-Jähriger genauso angesprochen fühlt wie ein 18-Jähriger, sondern dass es ein Fokus auf die junge Generation sein darf. Und deswegen liebe ich das, dass ich glaube mit meiner Frau auch ganz aktiv da in der Youth mitprägen darf und sagen darf, hey, die nächste Generation ist jetzt. Weil ich finde es ein verrücktes Bild in Kirche, dass es oft so ist, beim Fußballspielen ist es völlig normal, dass die Jugendlichen, dass die Kinder spielen und die Eltern zugucken. Mhm. In der Kirche haben wir aber oft das Bild, dass die Älteren machen und die Kinder wie auf den Stühlen sitzen, auf den Tribünen sozusagen sitzen und zugucken.
Ja,
und da finde ich es richtig cool, dass wir bei uns in der Kirche sagen, hey, nee, die nächste Generation ist jetzt. Wir lassen die nächste Generation rein, wir schieben sie ins Feld und wir sind wie so eine Elefantenherde, die Älteren, und das ist mein Wunsch an Kirche, dass wir wie so eine Elefantenherde sind, die sich um ihre Jungen in der Mitte drum rumstellen. Das heißt, wenn irgendwelche Angriffe kommen oder sowas, dann sind da erstmal draußen die starken Mama- und Papa-Tiere.
Ja,
und
geil,
drinnen sind dann die kleineren Elefanten, die vielleicht noch nicht so, die jüngeren Leute,
voll,
die vielleicht noch nicht so reif und glauben sind. Und das wünsche ich mir voll, dass Kirche so ist. Und wie das jetzt konkret aussehen kann an einem Sonntag, das kann ganz unterschiedlich sein.
Ja, und ich denke auch gerade ganz, wirklich mal ganz basic, reicht ja schon, wenn man sagt, boah, stimmt, das will ich. Ich merke, in meiner Kirche ist das anders oder ist da der Fokus nicht so. Hey, aber dann kann ich ja in meinem persönlichen Leben sagen, ja, ich investiere in die Generation, die gerade ist, die Jüngeren, und schnapp mir da jemanden, ja, und sag, hey, wie geil, wenn man als 16-Jähriger sagt, ich investiere mich in einen 13-14-Jährigen oder einen 13-14-Jährige.
Absolut.
Und da reingeht, weil was hätte mir das gut getan, wenn jemand von den Älteren, die man immer cool findet, egal
ist so,
wie alt man ist, man findet die Älteren immer cooler.
Ja,
und dann da zu sagen, hey, ich hänge mich da rein, ich investiere mich da rein, das finde ich total wertvoll.
Und überleg mal, ich finde, da ist auch so ein Hunger nach in dieser Generation, nach geistlichen Müttern und Vätern. So ein Hunger zu sagen, boah, ich will von euch lernen, ich wäre so dankbar, wenn ihr mich begleitet, weil die Zeit ist so krass und ich rede jetzt nicht nur von irgendwie einem 8-Jährigen bis zu einem 18-Jährigen, dann bist du fertig, sondern genauso, ich schließe mich da auch noch mit ein. Ich habe einen Hunger danach, von geistlichen Müttern und Vätern zu lernen, von dem, was sie durchgemacht haben. Und wenn Kirche so aufgebaut ist, dass über Generationen Wissen weitergegeben wird und den Jungen Platz gemacht wird, finde ich geil. Und eine letzte Sache dazu ist, dass ich finde einfach, Kirche wie Familie sein sollte. Und ja, das ist stimmt. Deswegen, der Sonntag alleine, der wird es nicht machen. Das heißt, wie du auch gesagt hast, es braucht einfach so, so viele Angebote unter der Woche, wo sich ein 70-jähriger Rüdiger und ein 8-jähriger Paul, whatever, wohlfühlen und beide ihren Platz haben.
Absolut.
Und wie schön ist es, wenn man dann sonntags zusammenkommt als eine Familie und der 70-jährige Rüdiger weiß, geil, der Paul ist heute im Kindergottesdienst, ich feuer ihn an mit meinen Gebeten und ich habe aber trotzdem auch hier einen Platz.
Voll, und das schätze ich auch. Und ich merke, das ist bei desto größer Kirche wird, desto weniger, desto mehr ist es manchmal hier aufgesplittet, desto weniger kriegst du manchmal die Kleinen mit.
Stimmt.
Und das merke ich schon, das schätze ich aber auch in Kirchen, die da kleiner sind, dass du so die noch aufwachsen siehst, weil du sie halt so anders mitbekommst.
Das
und das ist, glaube ich, das Coole. Und deswegen investiere ich mich aber auch so gerne in Families, weil ich das so cool finde, wenn man das so erleben darf und irgendwie sehen darf.
Safe.
Das ist schon special, wenn es wirklich
Family
ist und auch in Familie. Ist ja jetzt so ganz klassisch gesagt, aber auch da streitet man sich und da ist man nicht immer einer Meinung.
Ja.
Und ich glaube, das auszuhalten und dann nicht zu sagen, oh, du kannst mich mal, ich gehe dann jetzt, sondern das auszuhalten und zu sagen, geil, da habe ich Bock, irgendwie mich reinzuhängen. So.
Ja, aber Family ist auch nochmal so ein Stichwort, wie wenn Melly und Kim sich jetzt ihre Kirche bauen, was es bräuchte. Ich finde so Thema Family und Thema Small Group so einen wichtigen, oder Kleingruppe, so einen wichtigen Aspekt, weil einmal sonntags sich zu sehen und je größer die Kirche ist, siehst du dich vielleicht auch gar nicht, weil der eine geht dann vormittags in den Gottesdienst, der andere geht nachmittags oder es sind mehrere hundert Leute in einem Gottesdienst, dann siehst du dich nicht richtig. Wo ist der Ort, wo du dich mitkriegst? Wo ist der Ort, wo du Gemeinschaft hast? Wo ist der Ort, wo du, wie ich vorhin gesagt habe, dich schleifen lässt, mal dich jemand an den Eiern packt?
Ja.
Wo ist dieser Ort? Und ich glaube, dieser Ort sind Kleingruppen, wo ich mich wöchentlich oder in einem zweiwöchentlichen Rhythmus treffe und einfach sage, hey, wie geht's mir gerade? Und ich habe einen sicheren Rahmen von Leuten um mich rum, wo ich einfach Leben teile. Und das kann super unterschiedlich aussehen. Aber das finde ich so, so wichtig, dass Kirche solche Angebote schafft und auch eine Priorisierung drauf legt und sagt, hey, wir sind nicht eine Kirche, die mega nur am Sonntag ist, sondern wir sind eine Kirche bestehend aus Kleingruppen.
Ja, das ist geil.
Das Das fände ich schön, wenn ich mir meine Kirche bauen würde.
Richtig geil. Ach Kim, so cool. Das waren jetzt so viele mega geile Nuggets zum Thema Kirche und Potpourri. Und ich glaube, ich wünsche mir für dich zu Hause, dass du nimmst und sagst, okay, Jesus, was war da jetzt für mich dabei oder was darf ich da für mich mitnehmen, für mich übersetzen? Ja, und da auch nochmal wirklich, ja, wir gehen eine Kirche, für die wir sehr lieben, aber unsere Kirche ist nicht das einzig wahre. Es gibt so viele coole Kirchen in Deutschland. Da sich einen Ort zu suchen, wo man sagt, hey, ich blühe hier auf, ich wachse hier, ich werde geschliffen und ich erlebe hier Jesus ganz besonders und das finde ich richtig cool. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich, Kim, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle, nämlich, was ist dein Nummer-1-Wunsch an unsere Generation junger Erwachsener?
Okay, you're ready.
I'm ready.
Ich hab die Frage im Vorfeld gelesen, muss ich sagen. Und weil ich auch die anderen Podcast-Folgen gehört, da weiß ich, dass die Frage immer kommt, liebe Melli. Ich habe mir Gedanken gemacht. Und da habe ich ein Zitat letztens gehört von jemandem, das ich sehr schlau fand und was auch mein Wunsch ist für diese Generation.
Nämlich?
Und zwar hat diese Person gesagt, hat eine Frage gestellt, eine sehr provokante Frage. Mhm. Bist du bereit, diese Frage zu hören?
Ich bin bereit, die Frage zu hören.
Die Person hat gesagt, kann es sein, dass wir Selbstverwirklichung nehmen, es christlich anmalen und Berufung nennen.
Oha. Okay, erläuter mal.
Und das finde ich sehr, sehr krass. Auch wieder ein eigenes Beispiel. Ich habe 2020 so einen YouTube-Channel gestartet und wollte da über den Glauben reden. Und habe auch so Videos gemacht, weil ich Thema Content Creation so immer richtig cool fand. Und habe gesagt, ja, Jesus, das ist nur für dich. Ja, aber irgendwie war es mir dann doch wichtig, dass am Ende, oder habe ich mir gewünscht, hey, dass am Ende mein Name dabei, dass am Ende Leute mich kennen und dass ich irgendwo eingeladen werde und drüber reden kann und so. Und ich glaube, dass das einfach in unserer Generation ein krasses Thema ist von ich will gesehen werden, ich will Bedeutung haben und dass das auch oft, was ich mitbekommen habe, irgendwie so im Weg steht mit Kirche, weil in der Kirche lässt du dich einpflanzen und unterstellst dich Leiterschaft und machst halt nicht einfach dein eigenes Ding, sondern sagst, hey, ich lass mich einfach einpflanzen als ein lebendiger Baustein. Und deswegen ist mein Wunsch an diese Generation, an diese junge Generation, hey, lasst euch einpflanzen, ordnet euch Leiterschaft unter in der Kirche, nicht weil ich habe es als einen riesen Segen erlebt, weil da Leute sind, die einfach weiter sind als du und die sich in dich investieren, die was in dir sehen, die dir aber auch Zeit geben, dich zu entwickeln. Und da zu sagen, hey, mir geht es nicht darum, dass ich am Ende groß bei rauskomme, sondern mir geht es einfach darum, demütig zu sagen, Gott, hier bin ich, was ist mein Auftrag für diese Zeit? Und das muss nicht in der Kirche sein oder sowas, sondern das kann in deinem Job, in deiner Uni, in deinem Alltag, einfach zu fragen, Gott, was ist mein Auftrag? Ja, ich will mich hier nicht gerade selbst verwirklichen und meinen Namen irgendwie hoch anpreisen oder sowas, sondern ich lasse mich einbauen als lebendiger Baustein in die Kirche, in den Leib Christi und frage aber immer Jesus, hey, was hast du vor?
Geil, richtig cool.
Das ist mein Wunsch.
Wow, hey Kim, vielen, vielen lieben Dank. So, so, so cool.
So gerne.
Dass du Gast warst hier im Podcast und wir einfach über Kirche quatschen konnten.
Finde ich cool.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like voll gerne, was das Zeug hält. Schick uns, wenn du Lust hast, gerne auch Rückmeldung an schlossmitlustig@wdl.de. Oder schreib uns eine DM. Und dann wünschen wir dir, da wo du bist, dass du den Tag noch genießt.
Ja.
Dass Kirche was wird, was du erlebst, als was dich weiterbringt und was du, wo du auch andere weiterbringen kannst, dich investieren kannst. Ja. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Tschüss!
Ciao!